Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Praxisflüsterer Podcastes. Heute zu Gast Gerhard Wittel. Gerhard Wittel ist mir aufgefallen durch seine sensationellen Designstudien von Arztpraxen, von Wohnhäusern. Ich habe mir da ein Paper von ihm besorgt und ich war sprachlos. Tolle Lichtführung, tolle Fensterführung, tolle Ausstattung, tolle Schwünge, tolle Räume. Ich dachte mir, oh Mensch, der Kerl ist ein Künstler. Das ist so ein richtiges, kreatives Vollgenie. Gut, dann bin ich in Kontakt mit ihm getreten und habe mit ihm einen Podcast vereinbart. Und diesen Podcast haben wir jetzt gemacht. 45 Minuten lässt uns Gerhard Wittel daran teilhaben, wie er Design liest, wie man eine Praxis gestalten kann, was die Fehler sind, was Herausforderungen sind, was eigentlich überbewertet sind, was schlechte Trends sind, wie kann man Kosten sparen und dergleichen. Es ist eine Folge, wo man genau zuhören muss. Herr Wittel nimmt sich die Zeit, ins Detail zu gehen. Und das sollten Sie sich auch nehmen und nicht auf den kurzen Snack warten. Auch wenn ich ihn frage, beschreibe mal ein paar Fehler, dann führt er zu den Fehlern hin und im Nachhinein betrachtet ist es total angenehm. Also nehmt euch die Zeit, es sind knappe 50 Minuten geworden, ein toller Podcast, wie ich meine. Wenn da noch Anregungen oder irgendetwas sein sollten, bitte Info an mich, henrizi@opti-hc.de. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun ab ins Gespräch. Hallo Herr Wittel, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Erzählen Sie mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
Mein Name ist Gerhard Wittel, ich komme aus Regensburg. Wir sind Innenarchitekten der Roomcode GmbH. Zu meiner beruflichen Laufbahn bin ich gelernter Schreiner. Habe Holzwegen studiert, Innenarchitektur studiert. Habe eigentlich sehr keinen geradlinigen Lebenslauf hinter mir oder bin auch nicht vorbelastet. Meine Eltern sind beide aus der Arbeiterklasse oder aus der Arbeiterschicht. Ich wollte irgendwas machen, also die Hauptzeit in meinem Leben verbinden oder mit dem, was ich einfach gerne mache, was mich mit Leidenschaft erfüllt. So habe ich das grundsätzlich in meiner vorläufigen Schullaufbahn eigentlich gehandhabt. Ich habe wahnsinnig gern Fußball und Musik gespielt. Also das habe ich sehr gut gekonnt. War dann aber irgendwann an einer Werkbank von einem Großkonzern, bin da gestrandet, gelandet, war für mich eigentlich mehr oder weniger aus der Not geboren, weil ich wirklich nicht wusste, was ich so machen sollte. Eigentlich war es für mich eine sehr lehrreiche erste Zeit. 7,4 Stunden arbeiten, stempeln, wieder von der Arbeit rausgehen, so sehr extrem eingetaktet sein, das wollte ich nicht. Hat mich dann letztendlich ein bisschen zurückversetzt oder einfach, was mich emotional eigentlich am meisten bisher berührt hat, bin durch verschiedene Szenarien für mich durchgegangen. Letztlich war es dann bei mir so, ich habe mich an ein Ereignis erinnert, bin damals in ein Haus gekommen, versetzt eben in große Galerie und das war was mich eigentlich nachhaltig so während des Feilens von Metallklötzen in Erinnerung gerufen worden ist und bin dann letztendlich über das, dass ich verschiedene Praktika während meiner Schullaufbahn gemacht hatte, unter anderem als Schreiner, habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre eigentlich ein Thema, was ich sehr, sehr gerne bearbeiten würde, Räume zu bauen, aber unabhängig von anderen zu bauen, habe dann letztendlich die Lehre gekündigt, komplett gebrochen, habe als Schreiner begonnen, ich wollte sehr fundiert lernen, habe dann 3 Jahre als Geselle gearbeitet, einfach um mein Studium auch zu finanzieren, Abitur nachgeholt und dann holztechnisch studiert und darauf in Architektur. Das technische Studium ist absolut klasse gewesen oder ist für mich immer noch sehr, sehr gut und sehr hilfreich, weil wir Arbeitsprozesse sehr fundiert gelernt haben, weil wir Produktionstechniken eigentlich selbst ausprobiert haben. Das heißt, wir haben CNC-Maschinen programmiert, wir haben einfach alles, was technisch möglich ist, haben wir im Studium gelernt. Und das ist natürlich für das, was wir gerade bauen. Wir sind immer im Extrem unterwegs. Das heißt, wenn andere aussteigen, das ist dann unser Ding. Wenn der Hochbauarchitekt nicht mehr mag oder irgendeiner nicht mehr kann, dann kommen wir letztendlich ins Spiel. Und das Wissen, das mir letztendlich jetzt doch seit fast 34 Jahren so hinterherläuft, das ist dann sehr schön, das einzubringen. Aber natürlich sind die Basics entsprechend wichtig. Und darum bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das im Voraus gemacht habe. Und letztlich sind wir jetzt als Innenarchitekten seit 2012 auf dem freien Markt. Das heißt, wir bearbeiten Healthcare-Themen einer breiten Masse. Geht von Arztpraxen natürlich bis zu Medical Resorts. Wir machen Seniorenheime. Wir machen aber auch das Thema Hotellerie. Sind durch Wettbewerbe reingerutscht. Die bearbeiten wir immer noch, wobei wir mittlerweile einen sehr festen Kundenstamm haben, die wir während des Jahres eigentlich immer ganzheitlich auch für Privathäuser oder sämtliche Dinge, die sie bauen, auch entsprechend umsetzen.
Ah, das ist ja schon eine sehr bunte Geschichte. Was mich da interessiert, warum haben Sie eigentlich erst eine Schreinerlehre? Also war Ihnen das wichtig, dass Sie das Handwerk vollumfänglich verstehen, bis Sie ins Studium gehen? Und vielleicht noch weiter davorliegend, haben Sie denn gesehen, dass so Raumgestaltung oder damals schon Landgestaltung oder vielleicht auch nur das Spiel mit Lego oder das Zusammenbauen von Lego unter einem Tannenbaum oder so, dass das irgendetwas ist, was Sie gereizt hat? Also was sind so die zentralen Triggerpunkte gewesen, dass Sie sich so sehr mit Design, Wohlfühlen, Licht und dergleichen beschäftigen?
Also die handwerkliche Vorbildung war letztendlich ein bisschen aus der Not dann geschuldet, weil ich war natürlich in meinem ersten, Jahr zu weit schon fortgeschritten. Also es waren ein paar Wochen, ich hätte nicht mehr einsteigen können, unmittelbar an die FOS zu gehen. Also dass ich, ich hole jetzt das Abitur nach, das Fachabitur nach, das war einfach zu weit. Ich war aber für mich dann auf dem Nenner, was ich mache, mache ich gescheit. Also ich wollte es fundiert lernen. Und ich wollte es auch so lernen, dass ich Räume zu bauen, dass ich keinen anderen dazu brauche. Also das ist, woher das kommt, weiß ich nicht. Also grundsätzlich bin ich in der Lage, jeden Raum, den ich entwerfe, selbst zu bauen. Und ich wollte einfach wissen, wie es geht. Und mir hat das Thema Praktika oder das, was ich eigentlich damals so Step-by-Step immer bei unterschiedlichsten Betrieben, das war nicht nur Schreinerei, ich war in der Zimmerei, ich war auf dem Dachstuhl drauf, ich habe mir das einfach angeschaut. Mich hat das einfach immer interessiert, was zu schaffen, was zu bauen. Und ich wollte es wissen, ich wollte es immer hinterfragen. Und das hat mich natürlich, muss ich sagen, im Nachgang meiner Lehrzeit ein bisschen gestört, weil es immer geheißen hat, das macht man halt so. Also das Hinterfragen, warum mache ich das so, warum ist es so, das ist manchmal natürlich ein sehr einfacher Weg. Das heißt, wenn später im Berufsleben oder man sieht es ja immer wieder, dass sehr viel reproduziert wird, das ist sehr schwierig, ist nicht unser Ding, sondern letztlich finde ich es viel zu interessant, die Materie. Ich kenne es nicht anders oder ich mag es so, weil es schnell gehen muss, sondern ich hinterfrage das oder wir hinterfragen das eigentlich immer wieder. Wie geht's anders? Thema Lehre war für mich wahnsinnig hilfreich, muss ich ganz klar sagen, auf die Gesellenzeit. Lehre ist natürlich wieder was anderes, wie wenn ich als Geselle arbeite, da muss ich entsprechend auf Zeitleistung bringen. Das kommt mir natürlich jetzt in meinem Selbstständigsein total zugute, weil ich genauso auf Zeitleistung bringen muss. Also ich kann es mir nicht aussuchen, ob es draußen nicht schön ist, ob es draußen jetzt warm oder kühl ist. Ich muss das machen und ich muss auf Abruf einfach parat sein und muss mein Wissen einfach auch wirklich zu Blatt bringen oder an den Mann bringen. Letztlich hat sich dann so ein nach dem anderen ergeben. Also ich wollte dann schon, ich habe schon das Bild für mich gehabt, also das Ereignis, dass ich so räume, dass mich das anzieht, es war letztendlich durch das eine, was ich gerade geschildert habe, einfach immer da. Also es hat mich, immer noch im Kopf, also ich könnte sie jetzt zu Blatt bringen, wenn sie möchte. Der Raum hat sich eingeprägt bei mir, weil es sehr emotional für mich war, weil es sowas Schönes und sowas, dass man in einem Raum einfach eine Umgebung schaffen kann, in der man sich sofort wohlfühlt. Das war für mich überhaupt nicht denkbar, weil ich es nicht gekannt habe. Letztlich dann vorher Holztechnik zu studieren, war eher auch wieder aus der Not geboren, weil wie ich Geselle war, war die Zeit, es war komplett andere. Ich habe mit einem Innenarchitekten zusammengearbeitet, der im Nachgang eine Lehre gemacht hat. Er hat immer gesagt, das ist sehr schlecht auf dem Markt, du wirst Probleme haben. Und ich wollte natürlich jetzt auch nicht ein Studium dann so machen, dass ich kann es nicht brauchen, ja, oder ich fahre dann irgendwann Taxi. Jetzt nicht abwertend verstehen, aber ich kann damit wirklich nichts anfangen oder ich tue mich sehr schwer und ich wollte auch flexibel bleiben. Und dann hat sich das einfach so ergeben, also okay, das Schreinerhandwerk erlerne ich technisch weiter oder mache einfach die technische Komponente mit drauf. Und das bereue ich überhaupt nicht, weil das kommt mir immer wieder zugute. Ganz egal, ob mir jetzt in der Umsetzung jemand was erzählen möchte, wie es gerade nicht geht. Ich habe da einfach anderes Wissen. Das hat mir natürlich auch später im Innenarchitekturstudium total viel geholfen, weil ich einfach viele Dinge für mich ganz anders bewerten konnte. Also was ist baubar, was ist machbar, darum bewegen wir uns auch immer im Extremen. Ja, das ist aber auch das Herausfordernde. Das ist aber auch das, was mich im Beruf hält. Also ich könnte jetzt nicht nur Bauleitung machen und könnte auch nicht nur den ganzen Tag entwerfen. Das habe ich ja mal etliche Zeit als Freelancer gemacht. Das ist gut. Das ist eine schöne Zeit. Aber was unglaublich schön in unserem Beruf ist, ist die extreme Abwechslung. Also sie haben immer natürlich mit Menschen zu tun, ob mit Menschen oder sie bauen für Menschen. Das heißt, sie gestalten Räume, Umgebungen. Sie haben immer den Berührungspunkt mit Menschen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne und abwechslungsreiche Komponente in unserem Beruf.
Ja, das verstehe ich. Also ich meine, wenn man sich das so anschaut, ich bin ja auf Sie getroffen, weil ich bei Ihnen so schöne Räume, so schöne Bilder gesehen habe, die mich auch geschmacklich angesprochen haben. Es ist ja da auch immer sehr viel mit Geschmack. Zumindest habe ich mir gedacht, dem einen gefällt es möglicherweise dem anderen nicht. Jetzt höre ich oder ich lerne ja und jetzt sehe ich, okay, es gibt aber so ein paar Grundelemente, die haben nicht viel mit Geschmack zu tun. Die sind einfach da. Das ist dann Licht. Wie arbeitet man denn mit dem Licht und dergleichen? da möchte ich gerade mal mit Ihnen direkt ins Thema einsteigen. Und ich möchte mich so ein bisschen hinentwickeln, wie man das für eine Arztpraxis nutzen kann. Es gibt ja immer für Räume eine gewisse Funktion, ne? Es ist ein Waschraum, es ist ein Schlafzimmer, es ist ein Badezimmer und dergleichen. Es ist ein Wartezimmer, ja. Daraus ergibt sich eine gewisse Ästhetik, aber man braucht ja auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, ja. Das heißt, es sind ja die drei Komponenten, die irgendwie immer für jeden Raum zusammenkommen. Und da würde ich ganz gerne mal von Ihnen erfahren, wie Sie mit diesem Dreiklang umgehen. Setzen Sie da den Ton, setzt den der Bauherr? Welcher dieser drei Punkte ist für Sie immer der jeweils wichtigste oder ändert sich das je nach Raum und je nach Bauprojekt und je nach Auftraggeber? Erzählen Sie da einfach mal so ein bisschen drüber. Das ist für mich auch für heute einer der wichtigeren Punkte, um dahin zu kommen, was eigentlich eine Arztpraxis machen kann.
Also zu dem Dreiklang Funktionalität, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit. Grundsätzlich sollten sich die drei Parameter natürlich immer ergänzen. Also wir treffen halt oftmals auf die Meinung, alles was ästhetisch ist und was schön ist, ist immer teuer. Also das haben wir permanent. Die Diskussionen oder die Meinung dazu. Also grundsätzlich ist es absolut nicht der Fall. Wenn Räume nachhaltig gut gestaltet sind, haben sie in der Regel eine sehr viel höhere Lebensdauer. Das ist das eine. Das heißt, alles, was ästhetisch ist und was einfach funktioniert, hat natürlich auch eine andere Wirtschaftlichkeit, wie das, wenn ich permanent ergänze oder permanent ändere. Grundsätzlich ist es so, wenn wir was gestalten, ist es so, dass wir immer uns in den Dienst von unserem Auftraggeber stellen. Also es gibt hier kein Verkünsteln. Unsere Arbeiten sind komplett konträr. Die werden immer konträr bleiben. Es gibt kein Adaptieren. Da bestehe ich drauf. Also es gibt keine Idee zweimal und man setzt dem Bauherrn das Thema, das er hat, einfach in den Fokus. Heißt, wir hören zu, wir setzen uns als Werkzeug von ihm ein und versuchen das eigentlich rauszuhören und mitzunehmen, was er vielleicht gar nicht selbst weiß, wo wir auch am Anfang der Reise gar nicht wissen, wo es eigentlich hingeht. Und dann ist es ein gemeinsamer Prozess, der für uns, also es ist der Bauherr natürlich immer mit dabei. Also wir geben auch Fragebögen raus. Fragebögen heißt für uns aber nicht, dass wir, muss ich auch vielleicht dazu sagen, manchmal liest man sich die gar nicht so genau mehr durch. Die Antworten, mir geht's darum oder uns geht's darum, dass sich der Bauherr oder die Kunden mit dem Thema mal befassen, weil wir stellen oft fest, dass es ist Raum da, es ist auch finanzielle Mittel da, aber es ist kein Bezug zu dem Ganzen da. Man setzt ihn wirklich in die Thematik rein. Jetzt setz dich mal mit dem Raum oder mit dem, was du davor finden möchtest, auseinander. Das hilft uns sehr viel, weil die Leute nicht bei Null anfangen, sondern oder auch bei Null zu uns kommen, sondern dass wir einfach eine Diskussionsgrundlage schaffen, wo wir einfach einhaken können. Das heißt, für uns natürlich ein Tool, das klasse ist, wir können aufholen. Also das heißt, wir können ihn natürlich auch mal überholen und ihm auch Vorschläge entsprechend unterbreiten. Aber der Kunde oder der Bauherr ist immer mit dabei. Genauso wie es keine dummen Fragen gibt. Es gibt auch keine Sachen, die wir irgendwo wegwerfen oder sagen, das passt nicht in den gestalterischen Kontext. Das gibt es grundsätzlich nie. Sondern wir versuchen, wenn, es muss ja gestalterisch vertretbar sein, das ist natürlich die Prämisse. Also auch wenn außergewöhnliche Dinge oder man sieht, das würde jetzt in den Kontext einfach nicht passen, versuchen wir immer mit aufzunehmen. Also das ist immer ein Geben und Nehmen. Also man schießt sich die Bälle immer zu. Letztlich ist natürlich auch jeder in dem ganzen Konstrukt immer komplett mit dabei.
Okay. Welche Elemente eines Raumes sollte man denn immer unterstreichen oder sollte man kommunizieren? Das Signature, also was ist immer das, was Sie versuchen, aus einem Raum herauszuarbeiten?
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. erhältlich als Online-Fernstudium was Neues und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Also grundsätzlich Rahmen, die Komponente, natürlich formal oder formell, dann die Materialität, die Farbigkeit, die Haptik, die Akustik, das ist sehr wichtig und die Beleuchtung. Und es sind verschiedene Komponenten, die man halt versucht einfach zusammen zu bekommen. Und letztlich kann man natürlich eine Marke oder ein Signature entsprechend mit den Elementen transportieren. Manchmal sind gewisse Elemente stärker vertreten, manchmal sind sie aber auch ein bisschen schwächer vertreten. Das kristallisiert sich letztendlich immer aufgrund des Raumes heraus, welche Nutzung hat der Raum. Das heißt, Thema Akustik ist wahnsinnig wichtig. Ich kann natürlich puristisch gestalten, ja, muss aber dann auch wissen, dass der Raum extrem hellhörig ist. Also das sieht man immer wieder oder die Problematik haben wir sehr oft. Dann kommen Räume, die sehr puristisch gestaltet sind, weil es der Bauherr wünscht, aus welchen Gründen auch immer, ob er es mal gesehen hat, ob es ihm gefällt. Das ist einmal das eine, aber die Räume sind nicht nutzbar. Das heißt, ich muss schauen, dass ich alle Komponenten versuche, entsprechend in einen Gesamtkontext zu bringen. Und natürlich kann ich mit unterschiedlichen Gestaltungselementen das Thema mit der Marke oder wie ich eine Marke letztendlich halt transportiere an den Kunden. Das heißt, es ist auch ein Wert, den ich dem Kunde an die Hand gebe, also der erste Eindruck, wenn ich eine Praxis betrete. Das heißt, alles, was ich vorher Markenbildung im Internet gesehen habe, von Bildern oder auch das Logo, alles, was mit dem Thema Markenbildung zusammenhängt, das ist ja das Erste, was ich eigentlich nur auf einem Bild oder zweidimensional sehe. Wenn ich einen Raum betreten kann, dann fühle ich das Ganze auf einer ganz anderen Ebene noch. Das heißt, ich bin umhüllt von dem Ganzen und diese Marke oder das Gefühl, das eigentlich in einer Marke steckt, ob das jetzt Vertrauen oder in der Zahnarztpraxis einfach das Thema Präzision, auch Ruhe, Empathie, das kann ich alles formell mit Material, natürlich auch mit Beleuchtung unglaublich gut spielen. Es sind manchmal ganz wenige Komponenten, die hier zusammenspielen können. Das heißt, ich kann natürlich einen Raum puristisch gestalten, muss aber dann die Farbe, muss auf die Dinge, die ich heute einfach verbaue, ganz, ganz detailliert eingehen. Die müssen sitzen. Das heißt, wenn ich einen sehr kahlen Raum habe, habe ich natürlich immer das Thema mit Akustik. Gibt aber entsprechende bauphysikalische Themen, wo ich anpacken kann. Es gibt Akustikputz, es gibt entsprechende Werkstoffe, die einfach den Schall dämmen. Und das muss ich natürlich auch nutzen, weil sonst komme ich irgendwann bei einem Absorber raus, die an der Wand hängen und die mir dann den puristischen Raumeindruck wieder eigentlich zunichte machen. Aber da muss ich im Voraus dran denken und zu sagen, was möchte ich wirklich an Marke, an Wert, an meine Patienten, an meinen Kunden rüberbringen? Was steht dafür? Für was stehe natürlich auch ich? Also das drum auch nochmal ganz kurz zurück zu der Frageliste. Das ist uns sehr wichtig, dass wir unseren Kunden auch kennenlernen und dass es einfach ein authentisches Bild gibt. Weil letztlich merkt jeder sehr schnell, ob das aufgesetzt ist oder nicht. Der Optimalfall ist immer, man hat eine Werbeagentur oder man hat ein Branding dahinter und man hat ein sehr klares Bild auch vom Bauherrn oder der Bauherr ist sehr klar. Und dann kann man das unglaublich gut und glaubhaft übersetzen und dann ist das Produkt, das zum Schluss rauskommt, der Raum, die ganze Marke, das ganze Storytelling, auch für einen Patienten sehr glaubhaft und auch authentisch. Und das ist dann ein Gesamtkonstrukt, an dem wir mitwirken dürfen.
Ja, das führt mich zu einer Frage. Ihr Auftraggeber ist jetzt ein Arzt, ja? Und der Arzt will ja erreichen, der Patient kommt in seine Praxis und hat ein gewisses Empfinden. Was aus Ihrer Sicht ist das Empfinden, das am wichtigsten ist, das der Patient in diesem Moment haben sollte und was kann die Raumgestaltung dazu beitragen? Also nennen Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist und dann, wie Sie sozusagen auch als Beispiel darauf aufbauend den Raum gestalten würden.
Das ist Empathie, das ist natürlich auch Ruhe, das ist Vertrauen. Ja, das ist mal das Erste und dass der Patient einfach ein Wohlbefinden hat, wenn er die Tür aufmacht oder durch eine Glastür in die Praxis schauen kann. Das ist total wichtig, der erste Blick, der erste Eindruck. Wenn ich einen Menschen das erste Mal sehe, das sind Millisekunden, wo ich Zeit habe oder maximal 30 Sekunden, habe ich einen stärkeren Eindruck von der jeweiligen Person. Und das ist beim Raum das Allergleiche. Das heißt, der erste Eindruck, das Wohlbefinden, ich muss mich aufgehoben fühlen, ich muss eine ganz klare Struktur natürlich auch haben. Das heißt, ich gehe in der Praxis und fange nicht zum Suchen an, wo ist jetzt die Rezeption. Dann habe ich natürlich auch das Thema Akustik. Ich möchte mich da bewegen können. Ich möchte auch nicht, dass jeder hört, was ich zu den Damen an der Rezeption sage. Also es sind viele, viele Komponenten, dass ich mich da wirklich sehr schnell auf ein Thema, das mich jetzt natürlich bewegt. Das heißt, ich bin angespannt, mir geht's nicht gut. Ich gehe jetzt zu jemandem, der mir helfen sollte. Und dann sind einfach viele Faktoren, wo ich schon mal einfach eine Unsicherheit für mich habe. Und da ist das erste natürlich oder der große Punkt, Vertrauen und Wohlbefinden schaffen. Und das kann ich natürlich durch einen Raum total gut machen, ohne dass die ersten Worte gefallen sind. Also ich muss da nicht kommunizieren. Es muss auch keiner an der Rezeption haben, der eine besonders nette Stimme hat, sondern es ist einfach der erste Eindruck. Ich gehe rein, habe eine ganz klare Struktur, wo ich hin muss, habe eine sehr gute Akustik, eine sehr gute Ausleuchtung, habe keine finsteren Ecken drin, sondern es ist einfach an sich ein sehr heller, freundlicher Raum, auch farblich abgestimmt auf das jeweilige Thema oder die jeweilige Marke oder das Storytelling, das ich letztendlich halt als Arzt bringen möchte. Und dann ist eigentlich schon sehr viel gewonnen. Dann geht es natürlich weiter, wenn ich in den Wartebereich gehe oder in das Wartezimmer gehe, dass es einfach ein sehr heller, sehr aufgeräumter, freundlicher Raum ist, wo ich mich ein bisschen zurückziehen kann, wo das Warten aber nicht unangenehm ist, sondern wo ich mich auch wohlfühlen kann. Das heißt, man kann es formell unterstützen, man kann es durch Farben unterstützen. Also formell heißt, man kann ganz profan einfach mal eine gebogene Wand einziehen, wo ich eine umarmende Wirkung schaffe. Das muss keine feste Wand sein, das kann auch durch Licht gestaltet sein, das kann durch Farbe gestaltet sein, das kann durch einen Stoff, der natürlich entsprechend auch für den Praxisbereich geeignet ist, eigentlich gemacht werden. Das sind manchmal total einfache Mittel, die man einsetzen kann, je nach Budget natürlich, damit sich das Wohlbefinden, der erste Eindruck, die ersten 30 Minuten oder vielleicht die erste Stunde, dass ich hier einfach eine ganz andere Offenheit gegenüber dem Arzt, dem behandelten Arzt entwickeln kann. Da kann man, finde ich, sehr, sehr viel tun. Wichtig sind halt die Sachen mit der Struktur. Also das sind ganz einfache Dinge, die wir immer wieder sehen. Oder die auch ich bei meinen Ärzten sehe, dass einfach sehr viel funktionelle Dinge nicht funktionieren, finde ich. Also da hilft uns eigentlich der Input im Hotelleriebereich oder im Gastronomiebereich. Das ist zwar ein komplett anderes Segment, hilft uns aber auch bei der Struktur, wenn wir Räume einfach an sich strukturieren und gestalten. Weil je höher, dass sie klassifiziert sind, umso besser ist der Service. Das heißt, Sie haben hier keinen unmittelbaren Service, den Sie sehen. Also das heißt, Sie haben jetzt nicht Patientenwege, die mit den Arztwegen überschneiden. Also dass immer eine permanente Unruhe im Raum ist. Sondern das können Sie einfach rein durch das, wie Sie einen Raum, eine Struktur geben, also eine Grundrissformation, dass Sie sagen, Sie haben einfach eine ganz logische, pragmatische Gestaltung, dass der Raum funktioniert, dass Wege im Hintergrund ablaufen, die den Patienten nicht beunruhigen, die ihn auch nicht verunsichern. Und so schaffen Sie natürlich so auf ganz einfache Art und Weise dann wirklich Vertrauen. Und das andere mit der Ästhetik. Das ist ein Gimmick. Das ist natürlich wunderschön, wenn man das weiterführen kann und weiterführen darf, dass sich einfach Farben, Beleuchtung, wo wir einfach sehr, sehr viel Wert drauf legen. Das heißt, wenn sich bei uns eine Farbe ändert, ändern wir sofort auch Lichtfarben. Also nicht jede Farbe funktioniert mit der Lichtfarbe. Das ist immer das Thema der Qualität. Wo will ich hin? Aber das kann ich sehr hoch treiben, dass ich ohne großartigen Mehraufwand oder den gleichen Aufwand einfach ein stimmiges Gesamtbild erreiche, dass man eine Umgebung schafft, wo man sich, ohne es bewusst auch wahrzunehmen, wirklich dann wohlfühlen kann und wo man einfach Vertrauen schöpft.
Ja, das verstehe ich. Wie ist das denn, wenn man jetzt mal in die Praxis reingeht? Und jetzt gehen wir mal auf eine Zahnarztpraxis. Gehen wir mal durch die Glastür, sehen wir schon mal einen Raum rein. Es ist ein angenehmes Lichtkonzept zum Licht. Möchte ich nochmal mit Ihnen zu sprechen kommen, aber das machen wir gleich. Wie sollte es dann aussehen? Wie würden Sie die Proportionen machen, Behandlungszimmer zu Warteräumen, zu Aufenthaltsräumen und dergleichen?
Also Behandlungsräume grundsätzlich von der Größe gibt natürlich, oder geht jetzt an vom Backoffice, wenn man weit geht, Arbeitsstättenverordnung, da muss ich mich natürlich an gewisse Richtlinien erhalten. Behandlungsräume ist so, das sind reine Funktionsräume, die sind technischer, die sind präziser, die sind auch reiner natürlich von der Aussage her. Die öffentlichen Bereiche oder wo ich mich als erster bewege, wo ich das Vertrauen aufbaue und das Wohlbefinden beim Kunden schaffen möchte oder beim Patienten, die machen wir in der Regel oder würde ich grundsätzlich ja immer auf den Menschen ausrichten. Das heißt, die können nicht klinisch sein, die können auch nicht kühl sein, nicht kalt sein, sondern die können formell einfach anders sein, die können umschließend sein und die können natürlich auch von der Farbgestaltung, von der Lichtgestaltung anders sein. Kurz zu der Frage nochmal mit den Größen. Letztlich ist es so, dass sich das einfach aufgrund des Raumkonstrukts und der freien Funktion ergibt. Und die Wartebereiche und die öffentlichen Bereiche, die müssen nicht immer zwingend groß sein. Die müssen logisch angeordnet sein. Ich würde natürlich nie einen Empfangsbereich in einem geschlossenen Raum machen. Manchmal hat man Grundrisse, was wirklich schwierig ist, dass man Fenster oder zumindest einen Blick oder das Erahnen vom Fenster dahinter, also man kann ja auch mit Glas zum Beispiel das suggerieren, dass es hier nach draußen geht, dass man ja keine geschlossenen Räume schafft. Also das stellen wir immer wieder fest oder sieht man sehr oft. das Empfangsbereich einfach in dem mittleren von einem gewissen Gebäudekonstrukt ist, wo kein natürliches Licht drin ist. Das heißt, ich muss mit künstlichem Licht arbeiten und es ist natürlich immer sehr schwierig, hier eine Atmosphäre zu schaffen, dass man sich einfach nicht gefangen fühlt. Ja.
Wie gehen Sie da vor, wenn jetzt ein Arzt zu Ihnen kommt und will vielleicht seine Praxis gründen oder seine Praxis neu gestalten oder hat einen neuen Mietvertrag oder ein neues Objekt gebaut? Wie läuft das konkret ab? Meist hat man ja schon vom technischen Planer oder von einer grundlegenden Idee, für 8 Behandlungszimmer brauche ich 250, 300 Quadratmeter beispielsweise. Was machen Sie mit den Informationen und wie ist dann Ihr Vorgehen?
Also erster Punkt, Thema Budget. Das ist das, was wir einfordern und das bringen wir in Abgleich mit dem Raumprogramm. Also heißt, Kunde, ein Arzt hat eine Erwartung an die Praxis, hat natürlich entsprechende Vorgaben. Das heißt, er braucht 6, 8, 10 Behandlungsräume. Dann so und so viele Ärzte angestellt, bringt man das in die Grundfläche rein, bringt man das alles in ein Budget auch unter. Das ist mal das Erste, also das rein pragmatische Vorgehensweise zu der Anforderung und natürlich auch zu den finanziellen Mitteln und zu den räumlichen Gegebenheiten. Das sind die ersten Punkte. Das Zweite ist dann, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Also es gibt Grundrisse, die wir dann aufgrund dessen entwickeln. Es gibt natürlich dann auch Kostenschätzungen. Also Kosten ist für uns immer der Punkt. Also da kommen wir zu dem Thema Wirtschaftlichkeit, Ästhetik, Funktionalität. Weil manchmal stellen wir fest, dass keine finanzielle Vorstellung ist, was kostet mir eigentlich eine Praxis. Also es ist ja oftmals so, ich möchte sparen, weiß aber nicht, wo ich eigentlich sparen sollte. Es ist oftmals so, dass man sich, wenn man sich ganz pragmatisch hinsetzt und sagt, okay, ich habe mal die Raumkubatur, ich habe die Anforderungen, ich habe das Raumprogramm, ich sehe, wie viele Räume das da sind, dann kann ich relativ schnell und pragmatisch ein Raumbuch erstellen, kann ich die Massen ziehen und dann natürlich aufgrund der marktüblichen Preise und regionalen Gegebenheiten auch sehr schnell die Kosten ziehen und kann dem Kunden eine Ansage geben, okay, wir haben das Geld, stehen die finanziellen Mittel bereit, ja, nein. Dann kann ich natürlich erst an der Ästhetik anpacken, wenn das Ganze pragmatisch erfüllt ist. Für uns ist es dann letztlich weiterführen so, dass wir, das sind so die ersten Punkte, dass wir das abklopfen mit dem Kunden. Es kann im Erstgespräch sein. Wenn der Auftrag zustande kommt, gehen wir relativ schnell in ein rein technisches Aufmaß, in ein 3D-Laseraufmaß. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir das eigentlich immer sehr fundiert und die technischen Gegebenheiten, die im Raum einfach herrschen, ob Lüftung, Sanitär, Elektro, dass es einfach erfasst ist und dass wir eigentlich aufgrund von dem, dass wir immer 3D planen, kann man das eigentlich sehr, sehr gut in der Planung die Fehler auch minimieren. Also das heißt, man geht in das Raumkonstrukt, man beginnt zu planen aufgrund der Raumkubatur, des Raumprogramms, macht dann anschließend, wenn der Entwurf steht, Filme. Also wir gehen durch die Räume durch, das ist total wichtig. In der Regel sind immer mehr Entscheidungsträger, dass auch jeder weiß, wie funktioniert der Raum. Also das heißt, wir machen Filme, wie bewegt sich der Patient und wie bewegt sich auch auf der anderen Seite, gibt immer einen zweiten Film, wie bewegt sich eigentlich dann der ärztliche Staff oder das, was grundsätzlich an Belegschaft in der Praxis ist. Also welche Funktionsbereiche haben die, wo kreuzen sich die, das untersuchen wir eigentlich immer wieder und so geht man ganz pragmatisch vor. Irgendwann ist der Entwurfsprozess natürlich dann auch abgeschlossen, das mündet dann in einem Rendering, das heißt eine fotorealistische Darstellung, das sind in der Regel 100 also Meter mal 80 Zentimeter, einfach gestochen scharfe Bilder, damit jeder weiß, wie das aussieht, Materialbemusterungen. Und dann geht Stück für Stück, wie wenn ich eine Zwiebel schäle, immer weiter ins Detail, technische Planung. Das heißt, alles, was ich an Strom für die Behandlungsstühle, für das Ganze, was ich in der Arztpraxis haben möchte, auch Lüftung, das Ganze wird entsprechend integriert. Und so gehen wir immer Schritt für Schritt weiter bis zur fertigen Umsetzung.
Was würden Sie sagen, sind die größten Kostentreiber, wo man am meisten Geld versenken kann? Und welche davon würden Sie nach dem Pareto-Prinzip als Kosteneinsparer sehen? Also zum Beispiel aus persönlicher eigener Erfahrung weiß ich, dass ich für Lampen ein unbegrenztes Geld ausgeben kann. Aber Licht ist ja schließlich Licht. Und ich glaube, also ich würde da jetzt mal einfach mal schätzen, dass Lampen so ein Punkt sind. Aber gehen Sie mal durch. Das heißt, wenn man sagt, okay, Sie haben es ja angesprochen, man muss ein bisschen am Budget machen, man muss da vielleicht 100.000, 200.000 Euro einsparen, will aber Pareto haben, will aber trotzdem 80% der irgendwie der Leistung haben. Welche 3, 4 Dinge würden Sie dann wie anpacken?
Man kann natürlich für gewisse Dinge immer viel Geld ausgeben, wie Sie vorhin schon meinten, mit Beleuchtung. Wenn es dem Kunden aber wichtig ist, Wir haben natürlich ja Kunden, die gewisses Faible für was haben. Dann ist es auch okay. Also das wird nicht gewertet, sondern es wird einfach umgesetzt. Und wenn ihm die Beleuchtung oder einfach eine gewisse Möblierung oder Art von Möblierung wichtig ist, dann setzen wir das um. Wir hinterfragen halt, warum ist es so? Also muss das sein? Das heißt, manchmal ist es nicht so das Thema, dass sich derjenige wirklich damit auseinandersetzt, sondern er sieht es halt woanders oder er kennt es woanders. Das ist wie die Burberry-Tasche. Das heißt, es ist eine sichere Form. Ich kaufe mir das Ding und weiß, das ist wertig, das hält auch. Aber ich setze mich nicht damit auseinander, warum ist es so? Und das hinterfragen wir schon sehr wohl. Das heißt, wenn Kostentreiber da sind oder halt gewisse Dinge, wo wir jetzt am Anfang nicht verstehen, hinterfragen wir das Thema schon sehr wohl. Ist es notwendig? Warum ist es so? Wenn es im Gesamtkonstrukt dann zum Schluss tatsächlich so ist, dass einfach Wert drauf gelegt wird, sehr dekorative Beleuchtung oder einfach ein Möbelsystem in einem Raum zu implementieren, dann ist es auch in Ordnung. Oftmals stellen wir fest, wenn wir das hinterfragen und wenn wir Gegenvorschläge unterbreiten oder einfach in einem Gespräch das Thema sehr deutlich ansprechen, warum ist es so, stellen wir oftmals fest, dass es dann irgendwann tatsächlich unter den Tisch fällt. Also das ist oftmals das Nicht-Auseinandersetzen mit dem Thema oder nicht richtig. Das ist für mich ein Kostentreiber. Also das heißt, man nimmt was man irgendwo gesehen hat, was man irgendwo kennt. Das funktioniert da und das versucht man künstlich oder für sich halt einfach in den Raum oder in seinen Raum zu implementieren. Wenn ich mich mit einem Raumkonstrukt auseinandersetze, also ganzheitlich auseinandersetze, kann ich von Anfang an nur eigentlich das verbauen, was wirklich notwendig ist und auch gestalterisch sinnvoll ist. Reine pragmatische Vorgehensweise. Und letztlich ist es nicht so, dass wir Sachen dann unter den Tisch fallen lassen, sondern wir versuchen das, wenn es gestalterisch vertretbar ist, auch immer in den Raum zu integrieren. Nochmal zu Ihrer Frage zurück, was ist ein Kostentreiber? Natürlich, wenn ich nachträglich was einbauen muss, gerade im Hinblick auf die Beleuchtung, auf die Akustik oder das Wohlbefinden. Das heißt, ich kaufe was doppelt oder ich muss was nachträglich in den Raum irgendwo reinbekommen, damit es ästhetisch auch noch einigermaßen sinnig erscheint und dass es nicht für ihn erkenntlich ist, dass es im Nachgang gemacht wurde. Ich habe das vorher mal kurz erwähnt mit dem puristischen Raum. Das kann man schon alles machen. Das ist auch wirklich sinnvoll. Also wir haben auch schon mal für jemanden aus dem Marketingbereich ein Haus gestaltet. Der hat den ganzen Tag eine sehr, sehr große visuelle Flut an Bildern. Der möchte natürlich am Abend seine Ruhe haben. Das ist vollkommen verständlich. Da war das für mich auch schlüssig. Und er hat das Haus auch so bekommen. Aber wir haben auf viele, viele Dinge, das heißt Akustik, Beleuchtung, einfach Wert gelegt, dass der Raum auch wirklich funktioniert. Das heißt, wenn ich einen kahlen Raum habe, dann muss er auch aufgrund der Akustik und der Beleuchtung und dem Ganzen auch der Funktion. Also ich brauche deswegen auch Stauraum. Ich muss auch einfach gewisse Dinge, die ich im Alltäglichen dann brauche, einfach entsprechend in den Raum integrieren. Das haben wir dann auch geschafft. Aber das war ein Grunddenken, das einfach da war und das diskutiert worden ist und das entsprechend dann auch umgesetzt worden ist. Und da ist nicht der Bedarf da, dass ich im Nachgang Absorber in den Raum hänge, damit ich mich im Raum überhaupt bewegen kann. Das Thema sehen wir ja sehr oft, dass zum Schluss über das Thema Akustik irgendwas adaptiert wird. Also wenn ich akustisch irgendwas im Raum wirklich machbar verändern möchte, also hörbar verändern möchte, dann muss ich ein Drittel von der Grundfläche an Absorber, an zertifizierten Absorbern an die Wand oder an die Decke bringen. Und das ist in der Regel eigentlich nicht mehr möglich. Ja, und das dann natürlich da dann irgendwas zu machen, dass es dann wirklich funktioniert. Das heißt, ich muss die Möblierung austauschen, muss wahrscheinlich in der Decke irgendwas bauen oder muss entsprechendes Dämmmaterial über der Decke noch bringen. Das ist dann richtige Kostentreiber, damit der Raum auch eine richtige Qualität hat. Also wir sprechen von richtiger Qualität und nicht, dass der Raum betretbar ist und vielleicht mit Abstrichen auch nutzbar ist. Ja, hat nicht unbedingt immer was mit Mehrkosten verbunden, sondern wenn ich von Anfang an dran denke, wenn ich mir jemanden dazu hole, der fundiertes Wissen hat, dann hole ich mir natürlich auch einen Mehrwert und das wird halt manchmal einfach sehr gern irgendwie halt nicht gemacht. Ja, es gibt immer einen, der was weiß und dann wird was gebaut und zum Schluss geht's dann an. Also das funktioniert uns nicht, das funktioniert auch nicht und da müssen wir noch was tun und da sollte man noch was machen. Das ist natürlich schade, ja. Aber letztlich obliegt's natürlich jedem, der was baut, wie er mit der ganzen Geschichte umgeht. Also zum Schluss muss er die Rechnungen bezahlen und muss natürlich auch dafür gerade stehen, was da drin zum Schluss passiert.
Ich habe sozusagen zum Ausgang unseres Gesprächs eigentlich noch drei Punkte, die mir besonders wichtig sind. Wir sind ja jetzt so ein bisschen, ohne es genau zu sagen, so ein Bauprojekt mal durchgegangen. Aber da interessiert mich schon so ein bisschen der Trend oder die Zukunft. Was sehen Sie, was sich sozusagen in den Erwartungen in den letzten Jahren, also seitdem Sie tätig sind, verändert hat? Also einfach nur kurz und knapp, was würden Sie sagen, was war vor 15 Jahren wichtig und was ist heute wichtig?
Trends sind eigentlich sehr kurzlebig und werden natürlich ja zum sehr großen Teil von Herstellern von Möbeln oder ganz egal welchen Gegenständen natürlich auch forciert und auf den Markt geschleudert. Der sicherste Weg meines Erachtens ist einfach, wenn man eine Gestaltung authentisch auf die entsprechende Nutzung auslegt. Das ist das Nachhaltigste und das ist auch letztlich sehr trendbefreit. Wo der Trend hingeht oder was wir oftmals merken, also wir haben zum Beispiel das Thema immer, wenn wir im Bereich öffentlichen Gebäude oder öffentliche Räume was machen, was immer gefordert wird mittlerweile, auch im Arzt, also im Praxenthema, das ist, dass man einfach so Hotspots hat, wo sich die Leute fotografieren können und sei es, ob es die Kunden- oder Patiententoilette ist. Also das ist ein Thema, was wir permanent auch bei Hotels, bei Gastronomien eigentlich immer wieder hören, dass einfach so die sozialen Medien, also in den sozialen Medien sich zu zeigen mit Räumen, das ist mittlerweile ein Thema und das wird natürlich auch von Kunden von uns sehr geschätzt, weil das eigentlich ein kostenloses Marketing ist, das Patienten oder Kunden nach außen tragen, das natürlich auch sehr viel wert ist. Das ist, wo der Trend hingeht oder wie sich die Räume letztendlich entwickeln. Es gibt jetzt nicht so, es war jetzt früher das Bauhaus, es war das Kubisch, es war das Weiß. Und jetzt gibt's auf einmal rund, jetzt ist geschwungen, es ist alles in Erdform. Das glaube ich, das Thema ist nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass Gott sei Dank sehr oftmals kundenbezogen gestaltet wird und dadurch sind die Gestaltungen auch sehr verschieden und Gott sei Dank sind sie verschieden. Aber so einen richtigen Trend würde ich auch nicht aufsetzen, sondern letztlich können wir uns aber auch nicht unterwerfen. Also das wäre sehr schwierig als Gestalter zu sagen, ich setze jetzt auf den Trend auf und baue Schwung, versuche zu HD zum Beispiel einen Raum zu bekommen, das wäre absolut unmöglich, sondern ich versuche einfach oder wir versuchen, das absolut kundenbezogen zu bauen und zuzuhören, die Marke oder das, was man an die Patienten oder das, was man nach außen wirklich ja darstellen möchte, das wirklich räumlich so zu schaffen, dass man auch ein Wohlbefinden beim Patienten oder beim Kunden auslöst. Also wir haben ein ganz anderes Thema. Wir haben eine Gastronomie vor 14 Jahren gestaltet. Das ist eigentlich für uns so ein total schöner Indikator gewesen, dass der Eigentümer hat das Gebäude oder die Gastronomie nur unter der Prämisse vermietet, dass alles so bleibt, wie es ist. So ist eigentlich, finde ich, eine nachhaltige Gestaltung eigentlich, finde ich, auch total gut. Also das heißt, unser Parameter ist jetzt nicht, ich möchte jetzt in der Fachzeitung rein, sondern für uns ist ein Parameter, wie die Räume genutzt werden, wie die frequentiert werden. Also das fragen wir immer bei den Kunden an, weil das sehr viel weitreichender ist. Das heißt, ich kann Mitarbeiter besser generieren. Das ist ein Thema, das wir bei Ärzten immer wieder hören, dass einfach auch mit den Räumlichkeiten geworben wird. Ich kriege komplett anderes Klientel auch an Mitarbeitern rein. Also ich brauche mich nicht mehr schauen oder brauche mich nicht umschauen, weil das einfach rausgeht, weil die Leute einfach bei uns auch gerne arbeiten möchten. Und das kann ich natürlich total gut jetzt in unserem Segment auch steuern. Nochmal kurz zur Frequenz. Also das ist uns wichtig, dass die Räume auch genutzt werden. Also es hilft kein schönes Foto zum Schluss, wenn Räume einfach von der Nutzung her sehr schwierig sind. Und das sehe ich natürlich nicht auf dem Foto, sondern wir kriegen die Erkenntnis oder eigentlich die Rückmeldung immer vom Kunden, die Räume funktionieren. Das ist wichtig. Die werden frequentiert, die werden gut genutzt und wir sind so in dem Ganzen total zufrieden. Also darum Trends, sich auf Trends zu verlassen, auf irgendeinen Trend zu setzen. Natürlich schaut man, was sich bewegt und was sich tut, muss man auch machen. Heißt aber nicht, dass man das immer eins zu eins adaptieren kann und das ist eigentlich von Grund auf nie möglich, aber man schaut natürlich immer, was sich im Bereich von Materialien tut, was man vielleicht auch baulich verbessern kann. Gerade zum Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, Thema Akustik oder Beleuchtung, gibt es viele Tools, die auf den Markt geworfen werden. Und die man natürlich nehmen kann. Aber an sich die Gestaltung jetzt an Trends unterwerfen, finde ich sehr schwierig, weil man dadurch natürlich auch sich sehr schnell irgendwas aufsetzt, wo man wahrscheinlich, da muss man auch einen Bezug dazu haben. Also jetzt nicht eine Gestaltung zu nehmen und mir dann wie so einen Hut draufzusetzen und das bin ich jetzt, sondern einfach wirklich von Grund auf, wie wir es eigentlich vorhin schon mal kurz besprochen haben, zu sagen, komplett von unten anfangen. Was möchte ich erreichen? Wer bin ich? Was möchte ich nach außen auch an Wert, an Marke, an Zielgruppe, an Storytelling auch tragen. Und dann wird sich das eigentlich ganz logisch und pragmatisch herauskristallisieren, wie ein Raum für denjenigen zustande kommt und wie der tatsächlich danach aussieht.
Nennen Sie mir doch mal zwei Trends, die Ihrer Meinung nach komplett überbewertet waren oder sind.
Also vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Purismus oder das sehr schlanke Gestalten. Das muss man wollen. Wenn ich den Rückzug möchte, dann heißt es nicht, dass ich in einem kahlen Raum mich zurückziehen kann oder nur in einem kahlen Raum zurückziehen kann und jegliche Ablenkung halt letztendlich beiseite schieben möchte, sondern man muss da dahinter schauen, warum möchte ich das machen und mit welchen Mitteln kann ich das erreichen, ohne dass der Raum dann auch tatsächlich unpersönlich wird. Also das krampfhafte Kahlschlagen von irgendwelchen Gestaltungselementen, nur damit ich alles sehr reduziert bekomme, das finde ich sehr schwierig. Was auch sehr überbewertet wird, ist dann einfach, was man oftmals sieht, Möbel von sehr namhaften Herstellern in Bezug auf das, dass die natürlich eine Einmaligkeit suggerieren und eine Wertigkeit suggerieren. Es tun andere Dinge auch, die weitaus kostengünstiger sind und auch weitaus passender sind in der Umsetzung. Da stelle ich mir schon immer so ein bisschen die Sinnfrage. Also warum macht man das? Ist es eine Unsicherheit? Ist es einfach das Nicht-Auseinandersetzen mit einem Thema? Das stellen wir eigentlich total häufig fest, dass so der Zeitgeist oder das, was an Geschmack von den Kunden zu uns getragen wird, das wird halt einfach zu einem sehr großen Teil von Zeitschriften, von Bildern, natürlich auch von sozialen Medien getragen, aber ohne Begründung. Und das hinterfragen, möchte ich das, bin ich das auch, fühle ich mich da wohl, möchte ich das natürlich auch zu meinen Patienten oder Kunden transportieren. Das wird in der Regel sehr, sehr häufig nicht gestellt, sondern es wird einfach adaptiert aufgrund der Unsicherheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht so, dass jedem eine Gestaltung, die hip ist oder die jetzt als hip suggeriert wird oder zeitgemäß suggeriert wird, dass die auch genau das Passende für mich ist oder für den Anwendungszweck, den ich halt gerade haben möchte, halt einfach ist. Also ich glaube, man muss sich, wenn man was bauen möchte oder wenn man was tun möchte mit einem Thema, wirklich für sich auseinandersetzen, in sich hineinfühlen. Wer ist man? Was möchte man letztlich erreichen? Wo fühlt man sich am meisten wohl? Also wir haben oftmals festgestellt, dass ein Klientel, das wir bedienen, die fahren in Urlaub gerne dahin, wo sehr viel Holz verbaut wird. Wenn man dann heimkommt oder man geht in den gewerblichen Raum, das die hier betreiben, dann ist alles immer sehr puristisch. Das ist halt einfach, es ist nicht authentisch. Also da ist ein totaler Zwiespalt da oder eine Unsicherheit da. Wie das erste ist wahrscheinlich, sich nicht damit auseinandersetzen. Man sucht am unbewussten Ort, der komplett konträr ist. Das andere ist einfach, dass man wahrscheinlich auch nicht den Mut hat, sowas auch tatsächlich für sich authentisch in die gewerblichen Räume zu integrieren. Also das heißt, man zeigt sich als jemand anderer, als der man eigentlich ist. Also das ist so das, was wir oftmals halt feststellen.
Herr Wittel, als allerletzte Frage bitte mit einem Punkt. Und zwar, welchen Fehler sehen Sie in den Praxen? Also was ist der Nummer-1-Fehler, den Sie in Praxen oder Kliniken sehen, der da architektonisch gemacht wird, sodass man sich da mal als Zuhörer heute ein bisschen was ankern kann? Welchen Fehler sollte man vermeiden und welchen sehen Sie immer wieder?
Also Thema Funktion fällt uns immer wieder auf. Ich habe das vorhin ja ganz kurz mal angerissen. Also je höher, dass wir in öffentlichen Bereichen, gerade im Hotelleriebereich klassifiziert arbeiten, umso unauffälliger ist ein Service oder umso, eigentlich sehen Sie dann einen Service gar nicht. Und das stellen wir oftmals fest, dass sehr viel Unruhe durch Funktionswege oder durch akustisch, dass einfach Räume nicht akustisch voneinander getrennt sind, dass sie sehr hellhörig sind, dass die Türen offen stehen. Da wird wahnsinnig viel Unruhe in einen Raum gebracht, wo es eigentlich gar nicht, was überhaupt nicht notwendig ist. Also das heißt, der Service, alles, was im Hintergrund, was sich abspielen muss, das sollte sich auch wirklich im Hintergrund abspielen. Das heißt, wenn jemand die Praxis betritt, sollte er nicht hören, was der vorige Patient zur Arzthelferin sagt. Das darf nicht sein, das sollte auch nicht sein. Und dann natürlich auch, was im Backoffice abgeht. Das heißt, ich muss einen Obertürschließer einbauen, damit ich einfach die Türen schließen kann. Oder man muss dran denken, es sind ganz profane Dinge. Oder dass sich Patientenwege nicht mit dem Wegen von der Belegschaft kreuzen. Das ist natürlich manchmal nicht zu vermeiden, das ist schon klar. Aber so die einfache Struktur, wie ein Raum oder eine Praxis dann eigentlich funktionieren könnte, dass sich alles im Hintergrund abspielt, an dem wird eigentlich sehr, sehr wenig gearbeitet. Das stellen wir immer wieder fest. Das sind sehr einfache Dinge. Auch, dass eine ganz klare Struktur im Raum ist, dass der Patient weiß, wo geht er hin, wo führt der Weg auch hin, wo kann ich mich orientieren. Was natürlich das Allerletzte, wo immer, ist es einfach die Ästhetik. Aber das ist eigentlich das, letztlich arbeitet man sowieso aufgrund von den Budgets immer mit den notwendigen Dingen. Das heißt, ich habe Bodendecke, Wand und ich muss ja irgendwas tun. Das heißt, ich brauche einen Bodenbelag, ich brauche eine Wandfarbe oder ich brauche an der Decke irgendwas. Oder Beleuchtung brauche ich auch, aber ich kann das sehr, sehr fein aufeinander abstimmen. Und je feiner, dass ich das schleifen kann, das ganze Konstrukt, umso stimmiger wird es und umso eher schaffe ich einfach das Wohlbefinden. Ja, das letztlich sich jeder Patient, glaube ich, wünscht oder wünschen würde, wenn er in eine Praxis kommt, in der er die nächsten 1, 2, 3 Stunden verbringt.
Wunderbar. Herr Wittel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Insights aus Design, Gestaltung, Architektur, Bildung, Bildung für den Raum, Fühlung durch Werte und Gefühle, Aufnahme von Licht. Das hat uns, glaube ich, einen sehr, sehr guten Rundum-Eindruck gebracht, worauf man achten kann und muss. Dafür herzlichen Dank für Ihre Mühe und für Ihre Zeit.
Gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst doch eine kleine Bewertung und schickt sie einem Freund oder einer Freundin. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Bis dann, ihr und euer Christian Henrizi.